Tobi hat seine Fanbase dabei. Ich kriege nie Applaus, unerwartet, wenn ich hier predige. Also, Wahnsinn. Super. Richtig schön, dass du da bist. Tobi, wenn dich jetzt, also du hast ein paar Fans, aber vielleicht sind ein paar Leute da, die dich noch nicht kennen.
Schauen, ob das so bleibt.
Sag doch mal ganz kurz, was man über dich wissen muss.
Also wenn wir uns beim Kaffee jetzt kennenlernen würden, dann würde ich dir vielleicht erzählen, ich bin der Tobi, ich wohne seit einigen Jahren in Nürnberg, bin hier zum Studium hergezogen, habe hier auch meine Frau kennengelernt in der Gemeinde und mittlerweile haben wir einen 1,5-jährigen Sohn und ich freue mich, dass ich hier im CVM seit einigen Jahren auch arbeiten darf.
Ja, und ich habe gehört, du wohnst in einem ziemlich coolen Haus auch.
Richtig cooles Haus. Also das sind die, das ist auch eine Fanbase. Also bei uns im Haus ist Leben von Barbecue Weeks über gemeinsam Gärtnern und die Nachbarschaftsfeste und Sachen. Wir sind auch Kollegen, Nachbarn, Freunde, Brüder, viele Verbindungen.
Alles, ja. Richtig schön auf jeden Fall. Tobi, was ist denn eigentlich deine Lieblingsfrucht?
Erdbeere? Vielleicht Erdbeeren oder ich liebe tropische Früchte in tropischen Ländern. Ich finde, wenn man in Thailand ist und so einen Sack voll Passionfruits kaufen kann für 30 Cent und dann am Ende wieder einen Sack voll verschenkt, weil man nicht mehr so viel essen kann, das ist ein schönes Gefühl.
Passionfruit ist ja auch irgendwie so, hört sich fast christlich an, oder? Also so eine Passionfruit, so eine Leidenschaftsfrucht, oder? Cool. Tobi, heute geht es über Güte und ich bin sehr gespannt, was du uns mitgeben wirst. Güte ist so ein Wort, das wir vielleicht gar nicht mehr so richtig in unserem Wortgebrauch haben. Umso spannender finde ich es, was du uns auslegen wirst. Lass mich noch beten für den Gottesdienst und dann darfst du gleich vorne bleiben. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir Gottesdienst feiern dürfen und dass du zu uns sprechen willst durch dein Wort und durch Tobi. Bitte ich, dass du ihn segnest, unser Herzen aufmachst. Amen.
Okay, vielen Dank, Joni. Ja, du hast schon ein bisschen vorweggenommen. Wer hat denn in der letzten Woche oder vielleicht sogar Monat das Wort Güte in seinem Wortschatz gehabt? Hat irgendwer von Güte geredet? Außer in einem Gottesdienst vielleicht. Oder vielleicht auch nicht in einer kleinen Gruppe, Hauskreis. So einfach im Leben, im Alltag. Irgendwer von Güte geredet? Meine Güte. Ja, vielleicht am ehesten noch so. Also ich würde auch sagen, es ist kein Wort, was mir jetzt oft begegnet, wenn ich mich einfach so mit Leuten unterhalte oder wenn ich auf YouTube unterwegs bin oder so. Güte ist nicht mehr so ein alltägliches Wort für uns. Deswegen dachte ich, es ist vielleicht gut, dass wir uns erstmal kurz fragen, was kommt da eigentlich zum Ausdruck? Was bedeutet dieses Wort? Mit Freundlichkeit und Geduld kann man vielleicht instinktiv ein bisschen mehr verbinden. Mit Güte tun wir uns da schwerer. Vielleicht kannst du kurz die Augen schließen oder dich einfach mit hineinnehmen lassen in so einen Moment. Wir sitzen in einer schönen Berghütte und das Lagerfeuer knistert so im Hintergrund und dir wird ein heißer Tee gebracht und mit dir am Tisch oder am Sofa sitzt eine Person, mit der du richtig gern Zeit verbringst, so beste Freund, beste Freundin, ihr unterhaltet euch, es ist einfach schön und wohlig warm und vielleicht für die Damen, du legst dir noch eine Wolldecke über die Beine, es ist einfach ein schöner Moment. Du genießt es in vollen Zügen. Das ist ein Hygge-Moment. Ihr dürft die Augen wieder aufmachen. Wer kennt das Wort Hygge? Ja? Also Hygge ist ein absolutes Trendwort gewesen. Es gibt ein ganzes Merchandise darum. Man kann Kissen kaufen mit Hygge, man kann Tassen kaufen, man kann Plakate damit kaufen. Und es ist eigentlich ein dänisches Wort, wofür wir kein deutsches Wort haben. Und es beschreibt aber genau dieses Gefühl, diesen Moment von, oh, es passt einfach, es ist stimmig, ich fühle mich wohl, es ist schön, ich habe die richtigen Leute da, den richtigen Kaffee. Es ist einfach perfekt irgendwie in diesem Moment so. Und ich glaube, ein bisschen ähnlich ist es vielleicht auch mit der Güte, die sich nicht so in einem Wort irgendwie anders noch beschreiben lässt, sondern die eigentlich so ein Sammel Begriff auch ist, im positivsten Sinne für ganz viele Dinge, die darin vereint sind und die letztlich auch, wir können jetzt heute natürlich drüber reden, aber letztlich auch etwas ist, was wir erfahren. Etwas, worin wir dann leben und wo wir sagen, ja, das, da habe ich Güte erlebt. In der Bibel kommt Güte eigentlich hauptsächlich im Alten Testament vor. Ganz selten eigentlich nur so als Wort explizit im Neuen. Und meistens wird es auch eher dafür verwendet, den Charakter Gottes zu beschreiben. Zu beschreiben, wie Gott ist. Gott gegenüber den Menschen, wie er handelt. Deswegen in den Psalmen kommt das Wort ganz, ganz häufig vor, dass immer wieder gebetet wird, Gott handelt nach seiner Güte oder dass darum gebeten wird, Gott handelt doch in deiner Güte. Deswegen werden wir uns heute auch ein bisschen vom Alten Testament her mit annähern, unter anderem. Wenn wir jetzt doch irgendwie versuchen, das zu umschreiben, dann würde ich sagen, Güte hat was von Gnade, vielleicht ein altes Wort ist Huld auch, auch von Barmherzigkeit, von Treue, von Geduld, von Freundlichkeit, von Zugewandtheit. Die Karrierebibel, wer hätte gedacht, dass die Karrierebibel eine Predigt schafft? Das ist eine Website, die eigentlich Karrieretipps gibt. Und die hat auch einen kurzen Artikel zu Güte und ich fand den Abschnitt eigentlich ganz gut geschrieben. Da steht, manche Menschen scheinen einfach über einen unerschöpflichen Vorrat an Güte zu verfügen. Sie begegnen jedem Menschen freundlich, strahlen eine Herzenswärme aus, die sich kaum in Worte fassen lässt und sorgen durch ihre gesamte Art dafür, dass man gerne in ihrer Nähe ist. Jeder, der einen solchen gütigen Mensch kennt, wird nun sicherlich gerade an ihn denken und sich darüber freuen, diese Person zu kennen. Trotz der vielen positiven Assoziationen ist es schwer, genau zu erklären, wie sich die Güte äußert. Oft spürt man es einfach. Doch in manchen Situationen offenbart sich die Güte im Charakter eines Menschen. Fand ich ganz gut geschrieben. Und genau auf diesen Charakter wollen wir heute auch gucken, dass das sich scheinbar auch offenbart im Charakter eines Menschen. Jetzt habe ich schon gesagt, es ist eigentlich eine Eigenschaft, die vor allem für Gott verwendet wird. Die vor allem beschreibt eine Charaktereigenschaft Gottes, wie Gott ist, wie er sich uns zeigt. Und ich habe mich gefragt, was für einen Unterschied macht es, dass sich Gott so zeigt, dass wir über Gott als den Gütigen nachdenken. Und ich glaube, es macht einen großen Unterschied, weil ich glaube, dass wir von einem Gott erwarten, dass er mächtig ist, dass er herrlich ist, vielleicht auch allmächtig ist. Diese Eigenschaften erwarten wir von einem Gott. Aber dass Gott gut ist, dass er Gutes im Sinn hat, ich glaube, das ist was Einzigartiges oder zumindest was Herausragendes. Und ich glaube, das ist den Gott, der sich durch Jesus und durch die Bibel offenbart, unterscheidet von so vielen anderen Vorstellungen, schon damals und bis heute hinein, wie Gott wohl sein könnte, wer er wohl ist. Ein Musiker und Künstler, Michael Card, hat es so beschrieben, die große Überraschung der hebräischen Bibel, des Alten Testaments, ist nicht, dass Gott herrlich oder heilig ist. Das erwarten wir von Gott. Die große Überraschung ist, dass er gut ist, dass er ein Gott des Hesed oder der Gnade ist. Das unterscheidet ihn von allen anderen. Das macht unseren Gott, wie er sich zeigt, zu was Einzigartigem. Und es zeigt sich durch die Geschichte Israels hinweg, wie er hier sagt in diesem Alten Testament, dass trotz all dem, was Israel und was Menschen grundsätzlich an Untreue und Unfähigkeit vielleicht auch immer wieder an den Tag legen, dass dahinter ein Gott steht, der gütig ist und bleibt. Treu, zugewandt, barmherzig, liebevoll. Und vielleicht unterscheidet sich das nicht nur von der Gottesvorstellung vieler Menschen, sondern auch von deiner heute Morgen hier, wie du hier sitzt, mit welcher Haltung du hierher gekommen bist, in welcher Erwartung du zu Gott kommst. Und wenn das so ist, dann will ich dich an dem Punkt schon ermutigen, dich von der Güte Gottes ansprechen zu lassen. Hineinsprechen zu lassen in deine Erwartungen, Enttäuschungen an dein Gottesbild, an wer Gott ist. Ich glaube, Gott tut große Dinge in großer Güte. Und das ist eine gute Botschaft für uns. Und ich glaube, in dieser Gegenwart solch eines Gottes liegt dann vielleicht so ein Hügge-Moment oder ein Shalom-Moment, ein Friedensmoment. Wenn wir jetzt auf die Früchte schauen, ist da, glaube ich, ein springender Punkt, diese Gegenwart Gottes. Ich glaube, dass in der Gegenwart Gottes dieser Frieden liegt. Dass da wieder hergestellt wird, wieder heil gemacht wird, was zerbrochen ist. Und dass die Früchte des Geistes, dass diese Charaktereigenschaften ein praktischer Ausdruck davon sind. In unseren eigenen Herzen und Leben. Dass sich hier die Gegenwart Gottes in uns entfalten kann. Zur Frucht bringen kann. Dass es oft nicht Dinge sind, die einfach so aus mir herauskommen, sondern die Gott gewirkt sind, was von Gottes Natur und Charakter widerspiegeln. Und ich glaube, selbst wenn so viel anderes sich auch in meinem Leben nach vorne schiebt, natürlich, auch wenn ich Gott kenne und in seiner Gegenwart leben möchte und danach suche, drückt sich so viel anderes nach vorne. Das ist bei uns allen so. Aber die DNA sozusagen für diese guten Früchte, die ist angelegt, indem dass Gott unter uns ist, dass wir ein Leben in seiner Gegenwart führen können. Und das ist was Hoffnungsvolles für mich und für uns. Wir dürfen gewissermaßen durch seinen Geist Teilhaber sein an seiner göttlichen Natur. Ein anderer Autor, Henry Nouwen, hat sogar gesagt, dass wir ein lebendiger Christus werden. Nicht, weil Christus nicht selbst lebendig wäre, sondern weil er in uns lebendig wird. Früchte tragen des Geistes ist irgendwie auch was von einer neuen Gewohnheit in mir, weil, wie ich schon festgestellt habe, es drückt sich so viel anderes auch nach vorne. So viel anderes ist in mir viel normaler, natürlicher angelegt, habe ich das Gefühl. Deswegen glaube ich, ist das auch was von einer neuen charakterlichen Gewohnheit und nicht nur eine äußerliche Anstrengung, dass wir sagen, wenn wir sind jetzt gütigere Menschen, wir nehmen uns das vor. Oder wir sind jetzt geduldiger, liebevoller, freundlicher. Das sind auch alles keine Imperative, die hier in diesem Galater 5 Text von Paulus uns gegeben werden. Seid gütiger oder ihr sollt liebevoller sein. Der einzige eigentlich Imperativ oder Aufforderung ist, lebt oder wandelt im Geist. In den ersten Versen, in Vers 16, glaube ich. Das andere wird eigentlich als Folge daraus dann aufgezählt. Nicht als tut gütiger, tut liebevoller, sondern die Aufforderung, lebt im Geist, lebt in der Gegenwart Jesu und dann entfalten sich auch Früchte daraus. Und gerade bei der Güte ist es, glaube ich, nicht etwas Einmaliges, wo man sagen kann, jetzt war ich mal ein gütiger Mensch oder wie so ein Level-Up, jetzt habe ich Güte erreicht und jetzt ist das halt in meinem Leben, jetzt bin ich ein gütiger Mensch, sondern es ist was Beständiges, was sich als Gewohnheit, als wiederkehrende Eigenschaft unseres Charakters immer wieder ausdrückt. Brüchig, aber immer wieder. Ich habe überlegt, Gewohnheit ist für manche positiv, für manche negativ belegt. Und wenn man überlegt, wo sehe ich da positive Assoziationen? Und zum Beispiel, Joni und ich waren auch schon zusammen zelten. Ich gehe gerne zelten und auch in den Bergen. Und Zelt aufbauen macht mir Spaß. Und gerade wenn es irgendwie sonnig ist und schön ist, dann kann man das in aller Ruhe und Entspanntheit tun. Wenn es aber gerade gewittert und es anfängt zu schütten, gerät man in Stress. Und dann muss der Zeltaufbau schnell gehen. Und wenn ich das zum ersten Mal mache und da keine Übung habe und es neu ist und keine Routine ist, dann ist es in dem Stress noch umso schwieriger. Und dann verhedder ich mich vielleicht und dann baue ich irgendwas falsch zusammen und dann fängt es an reinzuregnen und lauter Probleme entstehen. Wenn ich das aber schon intus habe, dann läuft es. Auch unter Stress, auch unter schwierigen Bedingungen. Und ich dachte mir, das ist vielleicht auch manchmal sowas, was ich in meinem Charakter merke, wenn ich in einem ruhigen Moment mir vornehmen kann, jetzt werde ich mit diesem Menschen sehr liebevoll und geduldig umgehen, ja, dann klappt das auch immer wieder. Aber wenn ich plötzlich in einer Stresssituation bin, herausgefordert bin, wo ich nicht darauf vorbereitet bin, dann ist die Frage, ist das in mir verankert? Oder auch als Familie waren wir vor einigen Monaten eine Zeit in Kenia. Und da war alles neu für uns. Unser Sohn wurde gerade 1 und es war schwierig, weil wir keine Routine, keine Gewohnheiten hatten. Wir hatten festgestellt, nach so einem Monat lief das anders. Da vielleicht anders ausgedrückt, da weiß ich, wo der Bäcker ist. Da weiß ich, wo ich hin muss, was der Arbeitsweg ist und so Dinge. Und das war gut, weil es auch freigesetzt hat für andere Dinge. weil ich mich nicht um jeden Schritt gedanklich einzeln kümmern musste oder vorbereiten musste, sondern weil Dinge einfach auch liefen und ich frei wurde für anderes. Und auch das ist, glaube ich, was in dieser Herzenshaltung, Charaktereigenschaft der Früchte des Geistes passiert. Dass wir frei werden, weil das in uns übergeht, so zu handeln, so zu sein. Dallas Willard, ein cooler Autor und Theologe, hat geschrieben, der Heilige Geist ist es, der unser Verhalten an der Wurzel behandelt und den Körper und Seele zur Blüte bringt. Der Charakter Christi hat uns Form gewonnen und bringt Früchte des Geistes hervor. An der Wurzel behandelt und zur Blüte gebracht. Und aus Blüten entstehen Früchte. Jetzt ist nochmal die Frage, wenn das so ist, dass das Charakter Gottes ist, an dem wir da teilhaben dürfen, dann ist die Frage, wie ist Gott? Wie zeigt sich Gott als gütig? Und das erste Mal, dass das so explizit ins Rampenlicht kommt, die Güte Gottes, ist im Geschehen des Exodus, des Auszugs aus Ägypten. Vielleicht kennt ihr auch den Prinz von Ägypten als Film, wenn ihr sonst die Geschichte nicht kennt. Im Exodus wird die Güte Gottes als erstes Mal so explizit ins Rampenlicht gestellt. Exodus ist die Geschichte von Mose, das Volk Israel eigentlich in Ägypten, in Gefangenschaft und Sklaverei, das dann durch Mose, der von Gott berufen wird, hinausgeführt wird in die Freiheit. Und dann gibt es die berühmte Geschichte mit den Plagen und auch mit der Teilung des Roten Meeres. Und das Volk geht hindurch und kommt auf der anderen Seite wieder raus und ist in Sicherheit. Und dann ist am Berg Sinai und so weiter. Das ist die Geschichte des Exodus, des Auszugs. Und hier ist eine Geschichte von einem Gott, der befreit. Mit Kraft und Macht, aber auch aus großem Erbarmen. Mitleid, weil er sieht, wie es den Menschen geht, die wie Sklaven behandelt werden, unterdrückt sind, ausgebeutet sind. Und es ihn schmerzt. Die Israeliten singen dann ein Loblied. Auch damals wurde schon Gott gelobt in Liedern. Und sie sagen, du Gott hast durch deine Güte geleitet das Volk, das du erlöst hast. Durch deine Güte. Und du hast es durch deine Stärke geführt zu deiner heiligen Wohnung. Gottes Güte und Gottes Stärke. Die Befreiung ist, Erlösung ist und hinführt zu Gott in seine Gegenwart. Gott tut große Dinge in großer Güte. Das ist eine wichtige Zusage für uns. Und er ist mächtig zu handeln in seiner Güte. Das ist einzigartig. Mose erhält Anweisungen von Gott und das ganze Volk sagt dann, ja, so sollen wir leben. Einige kennen dann die 10 Gebote, da ist noch eine ganze Menge mehr. Mose erhält diese Anweisung und alle sagen, ja, genau so machen wir es, Gott, wie du gesagt hast. Dann geht Mose wieder zu Gott auf den Berg und er bekommt noch mehr Anweisungen, er bekommt ganz viele Bauanleitungen auch. Und dann ist das Volk untreu, hält sich nicht an das, was es kurze Wochen, Tage vorher noch gesagt hat. Und das ist ein Spiegelbild irgendwie auch unserer menschlichen Natur, der menschlichen Realität, wie es oft ist. Mose kommt wieder runter und jetzt ist die große Frage, wie ist dann jetzt dieser Gott, der sein Volk befreit hat, der Mitleid hatte, wo das ganze Volk, alle Menschen gesagt haben, ja Gott, super und so wie du sagst, so machen wir es jetzt und dann machen sie es doch nicht. Was für ein Gott zeigt sich jetzt? Und diese Frage stellt sich auch Mose und er sagt, Gott, ohne dich können wir nicht. Ich brauche ein Zeichen von dir, ich brauche Sicherheit, ich brauche Gewissheit, dass du noch da bist. Und diese Frage kenne ich von mir, kenne ich von vielen anderen in ihrem Herzen genauso. Vielleicht, wo schon mal ein Ja zu Gott da war und dann ich merke, boah, ja, aber so wie ich das damals gedacht und gesagt habe, sehe ich es gerade nicht. Gott, ich brauche ein Zeichen von dir. Bist du noch an meiner Seite? Bist du noch da? Und es ist cool, weil Gott sich darauf einlässt. Und er sagt, ja, Mose, ich gebe dir ein Zeichen. Was tut Gott? Er sagt, Mose, ich werde all meine Güte an dir vorüberziehen lassen. Und ich werde meinen Namen vor dir ausrufen. Ich werde meine Güte dir zeigen. Das ist zentral, wie Gott sich Mose zeigt, wie er sich uns zeigen möchte. Und wenn er sagt, ich möchte meinen Namen vor dir ausrufen, dann sagt er wenige Verse später in 2. Mose 34, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, reich an Güte und Treue. Das ist Charakter Gottes, wie er sich selbst zeigt. Das füllt den Namen Gottes, dass er ein Gott voller Güte ist, voller Treue. Wir haben festgehalten, die Überraschung für die Israeliten damals und bis heute ist nicht, dass Gott heilig und mächtig ist, obwohl er das definitiv auch ist, sondern dass er das all das ist und so voller Güte ist, zugewandt ist zu dir, liebesentschlossen ist zu dir. Und deswegen, auch wenn du Gott ablehnst, vielleicht bis heute, dann glaube ich, ist Gottes Güte am Werk. Nicht auf, um dich auf Abstand zu halten, sondern eben um dich hinzuführen zu ihm, in ein Leben mit ihm. Und es ist bezeichnend, dass Gottes Güte, dass er sich so offenbart, nachdem er das Volk befreit hat, nachdem er eigentlich schon diesen Weg mit ihnen gegangen ist und nachdem das Volk rebelliert hat. Und egal, wo du an deinem Lebenspunkt gerade selbst stehst, das gilt auch heute. Und auch Paulus schwärmt 2000 Jahre später, und wir dürfen das 2000 Jahre später heute immer noch tun, von dieser Güte Gottes, die sich in Jesus offenbart. Er schreibt in Epheser 2, Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade, seine Güte ist, die er uns durch Christus Jesus erwiesen hat. Am Kreuz zeigt Gott nochmal mehr. Gott tut große Dinge in großer Güte. Und er handelt in seiner Güte. Und unter dem Kreuz, ich stand mal eins, unter dem Kreuz dürfen wir uns auf diese Güte sichtbar immer wieder berufen und erinnern lassen. Immer wieder neu, jeden Tag neu. Wenn du dir wünschst, und wir wünschen uns das so oft von Gott, irgendwie konkrete Offenbarung, zeig dich mir Gott, ich brauche ein Zeichen von dir, Gott. Ich brauche Führung und Antwort von dir. Dann glaube ich, dass das ein Gott ist, der das auch immer wieder schenkt. Aber viel grundlegender möchte, dass wir wissen, was für ein Gott er ist. Wie er ist als Gott. Dass auch wenn wir nicht wissen, was kommt, wir wissen können, wer Gott ist, der die Zukunft in seiner Hand hält. Und dass wir in dieser Gewissheit auch wissen können, dass wir ihm vertrauen können. Auch wenn manches unklar bleibt. Wenn manches unsicher ist, wir uns manche Antwort mehr wünschen würden. Aber unser Leben funktioniert nicht wie ein Google Maps, das uns jeden nächsten Schritt sagt. Und manchmal wünsche ich mir auch selber konkreter Wissen, wie soll ich handeln, in welcher Situation soll ich was tun, wie soll ich jetzt entscheiden. Und ich glaube, auch das schenkt Gott manchmal, aber auch da, glaube ich, viel grundlegender möchte er, dass unser Charakter, unser Innerstes, unser Herz verändert ist. So dass wir aus unserem Wesen heraus mehr tun können, was gut und richtig und wahr ist. Ich glaube, dass es ganz praktische Auswirkungen auch haben kann, wenn es in uns übergeht. Ich glaube, dass es was ist, wo ich, vielleicht fängt es damit an, meinem Gegenüber Aufmerksamkeit zu schenken, echte Aufmerksamkeit. Vielleicht später am Kaffeetisch sogar. Aufmerksamkeit und Zeit, das sind zwei echt wertvolle Dinge in unserer Zeit heute. Und das jemandem aufrichtig zu geben. Vielleicht ist es, wenn du in der U-Bahn sitzt und die überfüllt und verspätet ist und alle sich tierisch aufregen und nerven, dass du ein Mensch bist, der anfängt, eine Ruhe auszustrahlen, eine Freundlichkeit auszustrahlen, eine Geduld auszustrahlen. Vielleicht ist es, wenn sich jemand etwas unbeholfen dir vorstellt oder jemand sich einfach schwer tut, sozial so richtig in Kontakt zu treten oder sich gut auszudrücken und einfach ein bisschen schwieriger tut, nicht über ihn zu urteilen, nicht über ihn herzuziehen, nicht über ihn zu lästern, nicht gering von ihm zu denken, sondern das Beste für ihn zu wollen, gütig zu sein, liebevoll zu sein, zugewandt zu sein. Vielleicht ist es auch, wenn du dich mit deinem Partner, mit deinen Kindern anfängst zu zoffen, zu streiten und man auf sein Recht pochen will und seinen Standpunkt durchziehen will, wenn du überzeugt bist von deinem Vorteil und ihr Vorwürfe macht, dass man sich besinnt auf Liebe, Respekt, auf eine Zugewandtheit, auf eine Güte. Stetige Gütigkeit vermag viel. Albert Schweitzer gesagt, wie die Sonne das Eis zum Schmelzen bringt, bringt sie Missverständnisse, Misstrauen und Feindseligkeit zum Schwinden. Was ein Mensch an Gütigkeit in die Welt hinausgibt, arbeitet an den Herzen und an dem Denken der Menschen. Misstrauen und Unsicherheit und Feindseligkeit mit Güte begegnen. Das ist wie die Sonne, die Eis zum Schmelzen bringt, die diese Dinge überwindet. Wir kommen zum Schluss. Güte ist vor allem Charaktereigenschaft Gottes. Vor allem etwas, was wir von ihm empfangen dürfen, was du von ihm empfangen darfst, erfahren darfst. Etwas, woraus wir leben und weil wir daraus leben und Teilhaber sein dürfen durch seinen Geist, auch etwas ist, was sich in uns entfalten darf. Was Teil unseres Charakters werden darf. Nicht als Imperativ, sondern als Folge davon, dass wir in der Gegenwart Gottes leben. Ich glaube, es gibt super viele Herausforderungen, so zu leben heutzutage, weil Güte nicht ist, was ich einmal anschalte und dann ist es da. Und weil Leben mit Gott nicht etwas ist, was ich mir einmal vornehme und dann passiert, sondern weil es was Beständiges ist. Was auf Zeit angelegt ist, auf immer wiederkehrend angelegt ist. 3 konkrete Herausforderungen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, die schnelle und einfache Lösungen bevorzugt und hat. Und ich liebe die selbst. Wenn ich was brauche, dann kann ich es bei Amazon Prime bestellen und am nächsten Tag ist es da. Und wenn es 2 Tage länger braucht, dann bestelle ich es woanders. Früher musste ich noch mit meinem Vater haben wir das TV-Magazin durchgeblättert und uns angestrichen, wann welcher Film kommt. Und dann hält man sich um 20.15 Uhr frei, um diesen Film anzugucken oder zumindest aufzunehmen. Heute gehe ich halt auf Netflix und schaue mir an, wann und was ich will, solange ich will, so viel ich will. Im Supermarkt gibt es super viel Fertigessen und manchmal ist es so gut, in einem gestressten Alltag einfach schnell was in den Ofen zu hauen oder so. Schnelle, einfache Lösungen. Ich glaube, wir haben ein Problem mit unserer Aufmerksamkeit. Ich merke das. Ich weiß nicht, wer kennt das Wort Double Screening oder Multiscreening? Sagt jetzt irgendwem was? Ja, so ein paar. Okay, danke. Das bedeutet, für alle, die es nicht kennen, das ist, ich schaue einen Film auf Netflix meinetwegen und gleichzeitig scroll ich noch durch Instagram durch, weil der Film allein reicht nicht mehr aus von der Aufmerksamkeit her. Oder ich lese noch nebenbei Nachrichten oder so. Ja, wir sind so hin und her gezogen in unserer Aufmerksamkeit. Das ist wie eine Ware geworden, um die gekämpft wird. Trends halten sich kürzer, was innen ist, hält sich kürzer, Nachrichten halten sich kürzer, weil es so viel gibt, was unsere Aufmerksamkeit will. Und wir haben so eine Vielfalt, dass wir vielleicht drittens an Möglichkeiten, an Auswahl. Alles will unsere Aufmerksamkeit. Und in all dem sagt Jesus, bleibt in mir, lebt im Geist, lebt in meiner Gegenwart, beständig. Und das ist gut, weil nur aus Beständigkeit können diese Früchte auch kommen, kann ein beständiges Leben in Güte sein. Deswegen glaube ich, dass wir das brauchen, dass wir uns immer ausrichten auf Jesus. Und sowas wie hier heute Morgen ist ein Teil davon. Und dass wir dann Feindseligkeit, Unsicherheit überwinden können mit Güte und das Eis zum Schmelzen bringen. Wenn du eins merkst, dann Gott ist dir gegenüber ein gütiger Gott. Gott ist ein gütiger Gott zu dir, zugewandt, liebevoll. Und wenn wir das erkannt haben, wenn wir daraus leben dürfen, dann sind auch wir gerufen, solche Menschen zu deinem Nächsten zu sein. Als gütige Menschen zu leben. Zu dem Mensch, der jetzt neben dir sitzt, der später am Kaffeetisch neben dir stehen wird und dem Menschen, dem du heute Abend begegnen wirst, am Esstisch, beim ins Bett bringen. Und ich wünsche mir, dass du diese Güte auch hier erfährst. im CVM, dass wir das ausstrahlen. Als Menschen, die mit Gott leben. Amen.